Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Heute auch wieder mit einer Geschichte aus dem Buch Das Leben danach. Betroffene von Suizid und Depression teilen ihre Geschichten von Elisa Roth. Ich hatte ja auch schon einige Kontakte zu Elisa gehabt und wir haben jetzt auch im Rahmen des normalen Podcasts von Geschichten aus der Psychiatrie auch ein Interview aufgenommen. Das wird in den nächsten Monaten auch folgen. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Und Elisa ist in dem Zuge ja auch relativ firm, denn sie hat selber auch einen Podcast, den ich euch hier nur wärmstens ans Herz legen kann. Der heißt Selbstwort. Und da geht es auch um Suizide von Angehörigen, Verwandten und Bekannten. Und auch heute haben wir wieder eine Kurzgeschichte aus dem Buch, die netterweise meine bekannte Christiane Stricker eingesprochen hat. Es geht in der Geschichte um Christine. Sie ist fast 60 Jahre alt und sie hat in ihrer Kindheit miterleben müssen, wie ihr Vater versucht hat, die ganze Familie auszulöschen, hat es Gott sei Dank dann nicht gemacht und sich dann selber umgebracht. Und ihre ganzen Gedanken dazu, wie das passiert ist und was auch im Leben danach passiert ist, also wie sie damit auch ihr Leben lang dann auch konfrontiert war, hat sie in dieser Geschichte niedergeschrieben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall mit dieser nicht ganz einfachen Geschichte, dass ihr vielleicht was für euch mitnehmen könnt. Und wie gesagt, das ganze Thema, was wir da besprechen, ist Suizid. Das bedeutet, für Menschen, die damit nicht zurechtkommen oder die das triggert, sollten sich diese Geschichte nicht anhören. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal die Suizidpräventionsnummern und Hilfenummern auch in den Shownotes und den Infos hinterlassen, sodass, falls ihr da selber betroffen seid, euch auch Hilfe holen könnt. Aber zur Aufklärung, finde ich, ist es einfach ein zu wichtiges Thema, als dass diese Geschichten nicht ungehört bleiben sollten. Und deswegen jetzt viel Spaß mit Christiane Stricker, liest Christine 59 aus dem Buch Das Leben danach.
Christine, 59, Verlust des Vaters. Als ich noch in der Grundschule war, hat mein Vater sich das Leben genommen. Inzwischen bin ich fast 60 Jahre alt. Meine beiden jüngeren Geschwister und ich sind in einem Häuschen mit einem kleinen Garten am Stadtrand groß geworden. Meine Eltern lebten die klassische Rollenaufteilung. Unser Vater war der Ernährer und unsere Mutter bewältigte die Familienarbeit. In meiner Erinnerung herrschte im Wesentlichen heile Welt. Jedoch trennten sich meine Eltern nach 8 Jahren Ehe, als mein Vater sich in eine andere Frau verliebte. Schon ein Jahr später zerbrach dann diese neue Beziehung ebenfalls. Zu dieser Zeit waren gerade Sommerferien und meine Mutter war mit uns Kindern zu ihren Freunden in den Urlaub gefahren, ein paar Autostunden von unserem Zuhause entfernt. Mein Vater kam dorthin zu Besuch, um einige Tage mit uns zu verbringen. Generell ging er bei uns zu Hause ein und aus und verbrachte Zeit mit uns Kindern, jenseits von starren Regelungen wie jedes zweite Wochenende oder die halben Ferien. Sein Besuch schien also zunächst nicht außergewöhnlich. Meine Mutter erzählte jedoch später, dass er dieses Mal verstört wirkte und sich in der Nacht nach seiner Ankunft beunruhigend verhielt. Am nächsten Tag machten wir einen Familienausflug mit dem Auto. Und auf dem Rückweg lenkte mein Vater den Wagen plötzlich von der Straße weg ins Grüne und hielt an. Er griff meine Mutter tätlich an und äußerte, dass wir ohne ihn doch sowieso nicht leben könnten. Er wolle erst uns und dann sein eigenes Leben beenden. Später sollte sich herausstellen, dass er als junger Mann bereits einen Suizidversuch unternommen hatte. Nun wollte er also auch seine Familie mitnehmen. Natürlich setzte meine Mutter sich nach Kräften zur Wehr, was mein Vater gar nicht verstehen konnte. Schließlich wollte er sie aus dem Auto aussteigen lassen, aber sie bestand darauf, dass er erst uns Kinder gehen ließe. So geschah es auch. Und mein Vater entfernte sich schließlich mit dem Auto allein vom Ort des Geschehens. Passanten nahmen uns zur Polizei mit und meine Mutter erstattete Anzeige. Nach meinem Vater musste jedoch gar nicht gesucht werden, denn der Moment des Wahns schien vorbei und mein Vater stellte sich von sich aus der Polizei. Er kam in Untersuchungshaft, wo wir ihn gut eine Woche später einmal besuchen konnten. Dann fuhr meine Mutter mit uns Kindern zurück nach Hause. Etwa 3 Wochen später rief sie uns morgens zu sich und erklärte uns, dass der Vater gestorben war. Ich glaube, dass von Anfang an erfuhren, dass er sich selbst das Leben genommen hatte. Er hatte sich in der Untersuchungshaft erhängt. Die verwendeten Begrifflichkeiten waren vor allem lebensmüde sein und Schluss machen. Meine Erinnerungen an die Geschehnisse dieses Sommers bestehen nur aus einzelnen Bildern, keinem fortlaufenden Film. Und vor allem kann ich mich überhaupt nicht an meine Gefühle erinnern. Dabei berichtet meine Mutter, dass meine Reaktionen sehr heftig gewesen sein müssen. Vor allem Unverständnis und Entsetzen ob der Taten meines Vaters, was ich immer wieder lautstark geäußert haben soll. Auch soll ich geäußert haben, dass sein Tod ja gut sei, denn sonst könnte er ja jederzeit wiederkommen und es erneut versuchen. Meine Mutter bewältigte die Herkulesaufgabe, neben ihren eigenen Gefühlen auch noch 3 verstörte Kinder zu beruhigen, alles zu regeln, was es in einem Todesfall zu regeln gibt. Hinterbliebenenrente für uns 4 zu beantragen und schließlich trotz der beschränkten finanziellen Mittel eine stabile Lebenssituation aufrechtzuerhalten, sodass wir weder umziehen noch ich die Schule wechseln musste. Dafür bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Leider waren damals Trauerfeiern nichts für Kinder, sodass wir unseren Vater nicht nur nicht noch einmal sehen konnten, sondern auch nicht an der Urnenbeisetzung teilnehmen durften. Es gab auch keine Trauergruppe für Kinder oder Erwachsene, geschweige denn spezifische Angebote für Suizidhinterbliebene, wie heute bei der Argus. Man lebte einfach weiter. Und das ging erstaunlich gut. Ich war zwar hilflos, wenn es unter den Mitschülern darum ging, was unsere Väter so machten. Ist tot. War krank im Kopf. Aber ich entwickelte musische Hobbys, machte Abitur, studierte, hatte interessante Auslandsaufenthalte, heiratete und startete ins Berufsleben. Das Thema Vater habe ich im Gespräch mit Freunden oder Arbeitskollegen immer weiträumig umschifft. Entspannung setzte erst ein, als ich ein Alter erreicht hatte, in dem es nicht mehr ungewöhnlich war, wenn nicht mehr beide Eltern lebten. Ich selbst habe keine Familie gegründet. Nicht nur, aber aus den Gedanken heraus, dass es schon genug kaputte Familien in der Welt gab, denen ich keine hinzufügen wollte. Warum sollte ich auch glauben, dass mir die Partnerwahl und die Begleitung meiner Kinder ins Leben besser gelingen würde als meinen Eltern? Es gab dann zwar eine Zeit, in der ich mir vielleicht eine Familie hätte vorstellen können, aber da war meine eigene Ehe bereits am Zerbrechen. Und heute, im Nachhinein, ist es für mich in Ordnung, so wie es gekommen ist. 2016 lernte ich Argus kennen, las erst und schrieb dann in den Internetforum für hinterbliebene Angehörige. Schon das war eine Offenbarung, denn endlich hatte ich Austausch mit anderen Betroffenen, nach Jahrzehnten des sehr spärlichen Austauschs innerhalb der Familie. Ich nahm dann auch an einem Argus-Trauerseminar zum Thema Elternteilverlust teil. Und das war unglaublich schmerzhaft, fühlte sich aber gleichzeitig wie eine Katharsis an. Gerade der Austausch mit anderen, gleichartig Betroffenen, wir alle hatten ja ein Elternteil verloren und die Leitung durch Trauerbegleiterinnen, die selbst Suizidhinterbliebene waren, halfen mir sehr. Heute nehme ich an einer Argus-Selbsthilfegruppe teil. Ich muss gestehen, dass ich jahrzehntelang nur auf das emotionale Leid meiner Mutter und von uns Kindern als Suizidhinterbliebene fixiert war und dass ich die anderen Hinterbliebenen, insbesondere die Eltern und Geschwister, aber auch weitere Verwandte, Freunde und Arbeitskollegen meines Vaters gar nicht in ihrer Betroffenheit gesehen habe. Im Nachhinein tut mir das sehr leid und ist mir auch gänzlich unverständlich. Ich erkenne mich in dir, Elisa, wieder. Wir wollen alle Details des Geschehens kennen, alle Fragen beantwortet wissen. Das lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Aber woher kommt das? Keine Antwort der Welt würde ja mein Vater wieder lebendig machen. Und ich habe ebenfalls den Drang, der Geschichte meines Vaters Gehör zu verschaffen. Auch hier. Warum eigentlich? Vielleicht Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich den Suizid meines Vaters erwähne, sich mir auf einmal andere, mir gar nicht besonders nahestehende Menschen mit dem Suizid eines ihrer Familienangehörigen anvertrauen. Und weil dann vermutlich uns beiden die Erkenntnis gut tut, ich bin nicht allein. Ambivalent finde ich diesen Drang in Bezug auf den geplanten erweiterten Suizid. Es ist ja am Ende nicht geschehen. Will ich nur Aufmerksamkeit erregen? Gibt es eine Art Wettbewerb, wer hier die dramatischste Geschichte hat? Oder will ich auch hier aufklären im Sinne von beim ganz normalen Mitmenschen? Das Bewusstsein fördern, wie normal im Sinn von häufig Suizide und sogar erweiterte Suizide sind? Denn das sind sie. Ich verspüre meinem Vater gegenüber heute keine Wut. Eher spüre ich auch noch nach langer Zeit immer wieder seine Verzweiflung am Leben und falle dann selbst in ein tiefes, tränenreiches Loch voller Weltschmerz. Und ich habe quasi ein schlechtes Gewissen denjenigen Betroffenen gegenüber, die beim Suizid ihrer Angehörigen bereits Jugendliche oder Erwachsene waren. Denn sie mussten die Situation managen, gegebenenfalls nach ihrem Angehörigen suchen und ihn vielleicht sogar finden, mit der Polizei und später den Behörden umgehen, die Bestattung organisieren und schließlich den Besitzstand des Verstorbenen auflösen. Ich musste nur den Verlust erleiden. Mein Verstand sagt mir, dass das natürlich totaler Nonsens ist, aber mein Bauch suggeriert mir immer mal wieder, dass mein Anrecht auf Entsetzen und Trauma irgendwie geringer ist. Dadurch nimmt meine Verstörung aber leider nicht etwa ab. Im Gegenteil. Je älter ich werde, desto stärker scheint mich das Thema zu beschäftigen. Auch habe ich von meinem Vater vermutlich seine Veranlagung zur Depression geerbt. Ich habe immer wieder Zeiten erlebt, die ich im Nachhinein als depressive Episoden einschätzen würde, und seit etwa 10 Jahren kann ich diese Zustände nicht mehr alleine managen. Ich erfahre Linderung durch Medikamente und ambulante Psychotherapie. Was mich beim Hören vieler Podcast-Folgen erschreckt hat, sind eure Feststellungen, damals sei ja alles noch ganz anders gewesen. Man habe weniger offen über Depressionen und Suizid gesprochen und es habe weniger Angebote für Erkrankte und Hinterbliebene gegeben. Das sind Feststellungen, die ich zwar sofort unterschreiben würde, aber ihr sprecht oft von den 90ern oder Nullerjahren, also 20 bis 30 Jahre nach dem Suizid meines Vaters. Hatte sich unsere Gesellschaft denn in diesen 20 bis 30 Jahren so wenig weiterentwickelt? Erschreckend. Meine Botschaft? Habt Mut. Mut, auf eine betroffene Person zuzugehen. Das könnte einfach bedeuten, dass ihr ihr nicht aus dem Weg geht, sondern im Gegenteil mit einem freundlichen Blick eure Zuwendung ausdrückt. Oder es kann bedeuten, dass ihr sie zum Kaffee trinken oder spazieren gehen einladet. Habt Mut, eure eigene Betroffenheit zu erwähnen, wenn es sich im Gespräch ergibt. Denn dadurch stärkt ihr das Selbstvertrauen anderer, vielleicht anwesenden Betroffener. Und ihr zeigt den anwesenden Nicht-Betroffenen, dass sowas in ganz normalen Familien passieren kann. Dass es jede und jeden treffen kann, ohne dass wir dadurch zu Aussätzigen werden. Leistet Beistand. Jemanden beistehen bedeutet ganz wörtlich genommen, ja, bei jemanden stehen zu bleiben. Auch wenn derjenige weint, verzweifelt oder sprachlos ist, anstatt vor Hilflosigkeit oder Ungeduld wegzulaufen. Euer Dasein hilft.
Ja, das war die Geschichte von Christine. Mich hat sie sehr mitgenommen, weil das ist einfach in meinen Augen, ich weiß gar nicht, mir fehlen da fast die Worte. Ich finde das einfach ziemlich schwierig und ziemlich schrecklich, wenn man sich überlegt, was in einem Kopf vorgehen muss, der eigentlich die Gedanken hat, seine ganze Familie auszulöschen. Also für mich gibt es da kein Motiv, was das auch nur im Entferntesten irgendwie entschuldigen oder begründen könnte. Ja, wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht oder selber betroffen seid von sowas, dann gibt's die Hilfe-Telefonnummern in den Shownotes. Ich selber bin auf der WhatsApp-Nummer erreichbar, wenn ihr mir eure Geschichten schicken wollt. Ich kann auch gerne Audiodateien von euch nehmen, wenn ihr mir per WhatsApp sozusagen Sprachnachrichten schickt und da Geschichten drin sind. dann könnt ihr die auch selber erzählen, wenn ihr wolltet. Und wenn ihr sonst irgendwas von mir wollt oder Fragen habt oder so weiter, dann nutzt gerne die WhatsApp-Nummer und schreibt mir eine Nachricht oder schickt mir eine Voice-Message. Und ansonsten kann ich nur sagen, die nächste Folge ist gar nicht mehr weit. In 2 Wochen kommt schon die neue Folge Geschichten aus der Psychiatrie mit dem Interview. Da haben wir eine ganz spannende Person, die so ein bisschen die 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen, sozusagen vereint. Denn er ist auf jeden Fall auch therapeutisch interessiert, psychotherapeutisch interessiert auf seine ganz spezielle Art und Weise. Und er ist selber auch DJ, was ja auch meine Leidenschaft ist. Und wir haben ein sehr kontroverses Gespräch geführt, weil das nicht alles sozusagen schulmedizinisch auch war. Und ich freue mich auf jeden Fall, was ihr sagt, wenn ihr euch diese Folge anhört. Ich fand sie sehr spannend und es ist auch ein ganz spannender Mensch. Und ja, die kommt in 2 Wochen raus. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt stark. Und wer Interesse an dem Buch hat von Elisa Roth, der kann gerne auch den Link anklicken. Da gibt es das Buch zu kaufen in den Shownotes. Und wer Elisa gerne hören möchte, kann in ihren Podcast Selbstwort, nicht Selbstmord, Selbstwort reinhören. Und ansonsten ist Elisa auch bald bei mir im Podcast zu Gast für euch. Ja, und deswegen alles Gute euch, auf bald und in 2 Wochen hört man sich wieder. Bis dann, ciao!